Glücklich sind die mit dieser Herzenshaltung. Glücklich sind die, die das machen. Sie werden grossen Lohn empfangen. Und heute möchte ich weiterfahren mit der Bergpredigt. Jesus hat seine Jünger begeistert und motiviert, ihm nachzufolgen. Und ich hoffe, das gelingt mir heute auch mit der Sprengkraft vom Evangelium, dass wir so richtig Gottes Gegenwart erleben dürfen, dass wir ermutigt werden durch sein Wort am heutigen Tag. Wenn man Bergpredigt so liest, das haben die einen oder anderen von uns vielleicht schon mal gemacht, Matthäus 5, die folgenden Kapitel, dann könnte man so den Eindruck bekommen, dass Jesus gekommen ist, um etwas ganz Neues anzufangen und alles Alte, was schon vergangen ist, wegzukippen. 6-mal kommt das vor in der Bergpredigt immer wieder. Ihr habt gehört von den Alten, von euren Vätern, sie haben es euch weitergegeben. Ich aber sage euch, jetzt kommt etwas Neues. Das wäre toll, oder? Das ist so ein postmodernes Denken, dass alles Alte nicht so viel wert ist, dass man es wegtun kann, kippen und jetzt kommt etwas Neues. Ich bin heute Morgen auch nicht da, um etwas Neues zu verkünden, sondern die gleiche Sprengkraft von damals und auch heute. Warum braucht das Alte Testament überhaupt noch? Ich gebe später darauf eine Antwort, ganz eine einfache. Es ist ja interessant, bevor die Aussagen kommen, ich aber sage euch, sagt Jesus Folgendes in Matthäus 5, Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Wer im Alten Testament schon mal die Bibel ein bisschen durchgestöbert hat, weiß, dass da ganz viele Gebote drin sind. Ich habe sie nicht zählt, aber schlaue Theologen haben das gemacht und man ist ungefähr auf 613 Gebote gekommen. Die Zahl spielt eigentlich nicht so eine grosse Rolle. Da drin sind die moralischen Gebote, die 10 Gebote, die man so gut kennt, drin. Zum Beispiel, du sollst nicht töten. Dann kommen ganz viele Gesetze vom Sittengesetz, das Zivilgesetz. Zum Beispiel, wenn der Nachbar das Rind den Hag überrennt hat und alles zerstört hat, wer ist jetzt schuld? Wie handhabt man das? Und dann kann man dort nachschauen und den Schuldigen finden oder verurteilen und wie auch immer. Nebendran gibt es auch noch ganz viel Gebot über das Zeremoniengesetz oder das Priestergesetz, wie man den Gottesdienst genau durchführt, Reinigungsvorschriften und so weiter. Das war vor allem für die Leviten bestimmt gewesen und die Leviten hatten die Aufgabe gehabt, dass auch das Volk sich ganz klar nach diesen Regeln hält. Darum auch der Spruch, ich will dir die Leviten lesen, das kommt von da, ich zeige es dir, wie man es richtig macht. Es sind ungefähr 613 Gebote und das Fazit ist, im Alten Testament, keiner hat es einhalten können. Und das war ein grosses Problem. Niemand hat die Gebote einhalten können, Gesetze sind gebrochen worden. Niemand hat Gott gerecht werden können. Aber das hat Gott gewusst und darum hat er ein Opfergesetz noch eingeführt. Und zwar hat man dann eine Taube oder eine Ziege oder ein Schäfli vorbeibringen. Und das ist dann geopfert worden und das Blut, das vergossen ist, Blut steht ja bei Gott nicht für Tod, sondern für Leben. Und so ist das Leben wieder, ist die Beziehung zu Gott wieder hergestellt worden durch das Blut, das da vergossen worden ist. Jetzt, heute Morgen, wo wir da gekommen sind, haben wir keine Taube oder ihr habt keine Taube mitgenommen und wir haben da kein Schlachtopfer veranstaltet, sondern wir wissen, Jesus ist ein für alle Mal gestorben. Durch sein Blut ist unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Und darum immer wieder die spannende Frage, ja, gelten denn für uns die Gebote überhaupt noch? Müssen wir die 10 Gebote überhaupt noch halten? Es ist ja interessant, wenn wir bei der Bergpredigt weiterlesen, dann wird uns irgendwie fast mulmig, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Bergpredigt leset, aber so geht es mir manchmal. Jesus sagt da zum Beispiel, du sollst nicht die Ehe brechen. Und die Jünger sagen, ja klar, ist ja logisch, das haben wir im Religionsunterricht gehabt, das haben uns die Alten weiterverkündet, Gott persönlich hat es uns weitergesagt. Jesus sagt aber, wer schon eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, der hat die Ehe gebrochen. Leider haben wir die Reaktionen der Jünger nicht. Das würde mich mal noch interessieren. Aber haben das nicht alle schon mal gemacht? Zum Glück sagt der eine Single, oh, ich bin noch unverheiratet, für mich gilt das nicht. Jesus fährt ruhig weiter, wisst ihr nicht, dass es heisst Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der Single voller Selbstbewusstsein, klar, 2. Mose 21, 24. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch Böses antut. Im Gegenteil, wenn euch jemand auf die Backe schlägt, dann haltet die Linke auch noch an. Bist du verrückt? Jesus, wer soll denn da noch für Gerechtigkeit sorgen? Sollen wir uns einfach verprügeln lassen? Jesus fährt ruhig weiter. Mittlerweile sind sie auf alles gefasst. Und trotzdem setzt Jesus noch einen oben drauf und sagt, ihr wisst ja, dass es heisst, ihr sollt die lieben, die euch lieben und hassen, die euch hassen. Klar, ist ja logisch. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Wisst ihr, wenn man das so lässt, die Bergpredigt, hat man manchmal das Gefühl, Jesus kommt mit einer schlechten Botschaft. Wisst ihr, was eine gute Botschaft gewesen wäre? Wenn Jesus gekommen wäre und gesagt hätte, hört, ihr habt 613 Gebote, streichen wir 300 oder 400, ihr müsst nur noch 213 einhalten. Das wäre doch eine gute und eine fröhliche Botschaft gewesen. Doch irgendwie scheint Jesus die Gebote sogar noch zu steigern. Und die Frage, die wir uns stellen können, warum gibt es eigentlich Gebote, die niemand einhalten kann? Also ich bin kein Jurist, aber Juristen unter uns versuchen ja, ein Gebot zu erlassen oder eine Regel, die Sinn macht, die man auch einhalten kann. In der Pädagogik oder in der Schule wird es ja auch immer daran gemessen, ob man sich einhalten kann. Und wenn nicht, dann ist man ein schlechter Pädagoge. Eine Regel, die man nicht einhalten kann, ist eigentlich eine schlechte Regel. Warum gibt uns Gott zum Beispiel eben die 10 Gebote, die damals und heute auch noch kein Mensch einhalten kann? Ist Gott ein schlechter Jurist? Ich möchte euch heute Morgen mit Ihnen nehmen, was eigentlich das Gesetz bedeutet, was das Gesetz bewirkt und wie man das Gesetz erfüllt. Fangen wir an mit der Bedeutung. Heute entstehen ja die Gesetze aufgrund von einem Vorfall und einer Situation, die das zwischenmenschliche Leben herausfordert oder gefördert. Ganz aktuell sind wir ja jetzt alle da mit Masken am Tragen. Da hat sich Politik irgendetwas überlegt. Machen wir da mal ganz kurz Klammern auf. Ich meine, ist das jetzt ein gutes Gesetz oder nicht? Darüber finden wir wahrscheinlich von Christen von allen Arten von Antworten. Aber ich möchte uns Mut machen, gerade in dieser Situation, in einer Viertelstunde treffen sich Bundesräte, um überlegen, weitere Massnahmen zu treffen. Vielleicht können wir das gerade als Anlass nehmen, jedes Mal, wenn wir die Masken anlegen, für unsere Verantwortungsträger zu beten. Ich merke das bei mir selber, ich habe es überhaupt nicht gern, Masken zu tragen. Aber wie oft regen wir uns auf und wie wenig beten wir für unsere Verantwortungsträger, die ganz wichtige Entscheidungen treffen müssen. Und ich möchte jetzt auch kurz beten für unseren Bundesrat, dass sie doch die richtigen Entscheidungen treffen. Himmlischer Vater, der ganze Virus lähmt die ganze Gesellschaft. Politiker sind gefordert. Und mein Gebet ist, dass sie sich nicht von Angst leiten lassen, sondern dass sie dürfen dich kennenlernen und von dir die Weisheit bekommen. Herr, du hast die Regierung eingesetzt, das ist dein Wille, dass sie da an diesem Posten sind. Und du hast in deinem Wort verheißen, dass du Könige, dass du Regierung lenkst wie Wasserbäche. Und das bitten wir dich, dass du Klarheit und Weisheit schenkst in dieser Sitzung, in dieser Krisensitzung, dass sie doch klare Entscheidungen treffen dürfen. Und Herr, schenk du uns Geduld und Weisheit, wie auch wir als Christen sollen darauf reagieren. Und dass wir das Licht sein in dieser Welt für dich. Amen. Klammern zu. Wie sind die Gebote eigentlich entstanden, die 10 Gebote? Oder wir können uns überlegen, sind sie denn auch so entstanden? Eine Person auf der Erde hat plötzlich den anderen abgeschlagen. Abgehauen, niedergeschlagen, ist plötzlich tot gewesen. Kommt ein Engel bei Gott vorbei. Lieber Gott, das ist ein riesen Tumult auf der Erde. Eins durcheinander, da ist jemand ermordet worden. Ich glaube, man braucht das Gebot, du sollst nicht töten. Ein bisschen später ist einer, der juristisch begabt war, ein Engel vorbeikommen und hat gesagt, das ist überhaupt nicht das Problem, dass der Mord passiert ist, sondern vorher ist Ehebruch begangen worden und darum hat er ihn umgebracht. Wir brauchen Glaubensgebot, du sollst nicht die Ehe brechen. Ein bisschen später kommt ein anderer Engel vorbei und sagt, lieber Gott, das ist überhaupt nicht das Problem. Der andere hat ihm den ganzen Besitz geklaut und er hat sich rächen. Und so weiter. Ich kann euch sagen, so sind die 10 Gebote nicht entstanden. Was ist eigentlich der Grund, warum es die 10 Gebote überhaupt gibt? Warum heisst, du sollst nicht töten? Weil Gottes Leben ist. Warum heisst, du sollst nicht Ehe brechen? Weil Gott treu ist. Weil der Sohn, Jesus Christus, seine Treue gegenüber Gott gezeigt hat. Warum heisst, du sollst nicht lügen? Weil Gott die Wahrheit ist. Warum heisst, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren? Weil Jesus von Anbeginn der Zeit bis zur Ewigkeit von Ewigkeit seinen Vater ehren wird. Warum heisst, du sollst nicht stehlen? Weil Gott alles hat und alles gibt, was du brauchst. Warum heisst, du sollst nicht falsches Zeugnis reden? Weil Gott nie etwas Falsches sagt. Warum soll man den 4 Tage heiligen? Weil Gott den 4 Tage geheiligt hat und geruht hat. Diese 10 Gebote offenbaren Gott oder repräsentieren Gott. So ist Gott. Der Grund, warum es 10 Gebote gibt, ist nicht aus einem Mangel daraus entstanden, sondern dass wir erkennen dürfen, wer Gott ist. Darin sehen wir seine Herrlichkeit. Herrlichkeit Gottes bedeutet nichts anderes als der offenbarte Charakter von Gott. Das ist die Bedeutung des Gebots. Was bewirkt jetzt, der zweite Punkt, was bewirkt das Gesetz oder die Gebote? Wenn ich Bergpredigt lese und die vielen Gebote vor mir halte und merke, dass Jesus eins nach dem anderen verschärft und für mich unmöglich, um das alles einzuhalten, merke ich, wie unfähig dass ich bin. Dass ich es gar nicht schaffe, so zu sein, wie Gott das möchte. Ich kann ihm nicht gerecht werden. Ist das eine gute oder schlechte Botschaft? Wo Mose die 10 Gebote von Gott persönlich bekommen hat, sie sind ja die Tafeln bekommen, hat Gott persönlich hineingeschrieben, du sollst Gott ehren. Und in dem Moment, wo Mose runterkommt mit seinen schweren Tafeln, sieht er seinen Aaron, seinen Weggefährte, seinen Lieben, der mit ihm alles durchgestanden hat. Tanzend, singend, lobend, mit dem ganzen Volk ums goldige Kalb. Der Mose ist so erschüttert, er zerbricht die Gesetzestafeln, muss bei Gott neu anfertigen lassen. An dem Tag hat Gott nicht etwas Neues über sein Volk gelernt, sondern Menschen haben etwas über Gott kennengelernt. Und zwar, Menschen sind unfähig, Gott so zu dienen, wie er das haben möchte. Der Paulus drückt das folgendermaßen aus im bekannten Römer 23 Vers. Denn alle haben gesündigt, niemand erlangt die Herrlichkeit, da haben wir es wieder, die Herrlichkeit Gottes. Wir können das Gebot von Jesus niemals einhalten. Ist das gut oder eine schlechte Nachricht? Ich versuche es mal aufzuzeichnen. Luther Minus, jedes Mal, wenn wir das Gesetz übertreten oder irgendetwas machen, sind wir im Minus. Aber jetzt schreibt der Paulus etwas ganz Besonderes über Jesus, und zwar ist das much entscheidend in Galater 3, Vers 24. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Also das Gesetz zeigt auf einer Seite uns auf, wie wenig wir fähig sind, das Gesetz überhaupt einzuhalten. Gott, was du von uns erwartest, das ist unmöglich zum Einhalten. Die Maßstäbe sind so hoch, dass es unmöglich ist zum Einhalten. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite zeigt uns Folgendes. Und zwar, da sind wir wieder zurück bei Matthäus 5, Vers 17. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz zu verschärfen, damit ihr es endlich mal kapiert, sondern Jesus ist gekommen, um es zu erfüllen. Jesus hat alle erfüllt. Und das hat er am Kreuz gemacht. Er ist gekommen mit seiner ganzen Fülle, hat auf seinem Lebensweg, oder auf der Erde war, alle Gebote, alles eingehalten, hat alles erfüllt. Und wenn wir an ihn glauben, dann werden wir sozusagen rein. Also wir sind nicht mehr im Minus, sondern wir sind neutral von Gott, moralisch neutral. Wir können immer noch ins Minus fallen, aber wir sind neutral, weil er vergibt uns alles. Und jetzt kommt das unglaubliche Wunder, wo der Paulus schreibt, unser Lehrmeister hier zu Christus, und zwar, uns wird durch den Glauben Gerechtigkeit von Jesus Christus angerechnet. Jesaja hat eine wunderschöne Bildsprache gesagt, um es ein bisschen einfacher zu erklären. Er hat mir Kleider vom Heil angezogen und mir den Mantel von der Gerechtigkeit gegeben. Jesus hat alles erfüllt. Er hat uns ins Plus gegeben. Wenn wir glauben, rechnet Gott uns Gerechtigkeit von Jesus persönlich an. Habt ihr den Satz schon mal gehört? Ich habe mich bemüht, ein guter Christ zu sein. Was dann kommt, ist schon vorprogrammiert. Ich bin ein Versager. Gott ist so enttäuscht von mir. Kennst du das Gefühl? Der Hans-Peter Reuer, ein Prediger, den ich sehr schätze, hat mal Folgendes gesagt. Gott ist nie enttäuscht von dir. Nie. Weil wenn er enttäuscht von dir wäre, dann hätte er sich ja in dir getäuscht. Aber Gott hat sich nicht in dir getäuscht, denn er kennt dich. Und er liebt dich genauso, wie du bist. Genauso, wie du geschaffen, genauso wie mit allem, was du bist. Er liebt dich so, wie du bist. Und das ist die freuende Botschaft. Die unglaubliche Sprengkraft vom Evangelium. Wir müssen es gar nicht machen, sondern Jesus hat alles erfüllt. Wir brauchen es nicht zu meistern. Jesus hat es gemacht für dich. Eine unglaubliche Botschaft. Und das alles kommen wir rüber durch den Glauben an Jesus Christus. Warum glauben eigentlich? Könnte es nicht auch Freude sein? Freude über das, was Jesus gemacht hat. Oder Dankbarkeit. Oder Demut. Oder vielleicht ein Leben in aufrichtiger Liebe. Warum glauben? Das Glauben ist das Gegenteil zum auf sich selber verlassen. Im Glauben vertrauen wir darauf, genau das, ich kann es nicht, aber Gott hat es gemacht durch Jesus Christus und er rechnet mir nichts an, sondern nur Gerechtigkeit von Jesus Christus. Unglaubliche Botschaft. Im Glauben zu Jesus Christus sagen wir im Grunde, ich gebe auf, ich will mich nicht auf mich oder meine guten Werke verlassen, ich weiß, ich werde nie von Gott gerecht sein, aber ich vertraue völlig auf Jesus Christus, er hat es geschafft. Hast du auch den Glauben? Hast du auch das Vertrauen? Damit haben wir aber immer noch nicht die Frage geklärt, gilt jetzt das Gesetz noch? Müssen wir das auch noch befolgen? Wenn Jesus ja alles erfüllt hat, und das hat er, alle Gesetze erfüllt. Am Anfang habe ich ja gesagt, warum brauchen wir das Alte Testament? Wir brauchen das Alte Testament, um überhaupt zu verstehen, wer Jesus Christus ist. Ohne das Alte Testament wissen wir gar nicht, warum Jesus gekommen ist. Er ist gekommen, um das Gesetz, um alles zu erfüllen. Zwei Verse aus dem Alten Testament. Jetzt muss man schnell helfen, Simon. Jetzt habe ich den Klicker vergessen. Jetzt kannst du vielleicht kurz die Verse einblenden. Zum Jesaja 31, 33. Gott hat Folgendes gesagt, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Also da hat der Jeremia schon prophetisch vorausgesagt, es wird mal eine Zeit geben, wo es keine Gesetzestafel mehr gibt, sondern ich werde ihr das Herz hineinschreiben. Und wie passiert das im nächsten Vers? Ja, ich will meinen Geist in eures Inneren legen. Und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Es wird also eine Zeit geben und in dieser Zeit leben wir, wo Gottes Geist in uns lebt und in uns bewirkt, dass wir das Gebot befolgen. Wer macht's? Er macht's. Was im Alten Testament oder in den 10 Geboten, bleiben wir mal bei denen, ein Verbot war, ist im Neuen Testament eine Verheißung, weil Jesus alles erfüllt hat. Wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern eben unter der Gnade. Vielleicht hast du ein Problem mit Lügen. Dir fällt es leicht, zum Halbwahrheiten sagen oder irgendwie dich umdrücken. Die frohe Botschaft lautet, du musst nicht mehr lügen. Du bist frei. Vielleicht hast du eine schnelle Zunge und redest schnell schlecht über andere, hinter dem Rücken von anderen, du tratschst. Die frohe Botschaft lautet, du musst nicht mehr. Du kannst natürlich noch, aber du musst nicht, du bist frei. Vielleicht hast du ein Problem mit Treue. Auch für dich die gute Nachricht, du musst nicht mehr. Gott hat dich freigesetzt. Das müssen wir uns bewusst sein. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen zum Erfüllen. Ich mach's. Und in dem, dass wir das sehen, desto mehr wird uns bewusst, wie mehr wir Jesus brauchen. Wir haben vorhin gesungen, Jesus schöner, höher und weiter, genau wegen dem. Wie sehr wir ihn brauchen. Weil er lebt das Leben oder hat das Leben gelebt, das wir mal niemals leben können. Jetzt gibt es zwei grosse Spielverderber. Ein grosser Spielverderber ist auf der einen Seite, das sehe ich manchmal in den Kirchen, hat es ein riesiges Kreuz, hängt in diesen Kirchen drin. Jesus hängt auf dem Kreuz, furchteinflößend, Blut überströmt. Und unten dran steht der Satz, das tat Christus für dich, was tust du für mich? Liebe Geschwister, das ist kein Evangelium, das ist Gesetz, das ist Gesetzlichkeit. Das Evangelium bedeutet, ich habe alles getan für dich. Wow, hey, das, ich weiß gar nicht, ob man das kapiert. Das ist unglaublich. Und es heißt, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe alles für dich getan. Auf der anderen Seite gibt es einen anderen Spielverderber, der Liberalismus, der sagt, hey, Jesus hat alles gemacht. Es spielt keine Rolle mehr, wie du lebst. Ist alles gut, happy, clappy. Aber das ist Gleichgültigkeit. Ja, was ist es denn in dem ganzen Spannungsfeld drin? Folgender Vers aus 2. Korinther, den habe ich, glaube ich, auch auf der Folie. 2. Korinther 3, Vers 17 und 18. Der Herr aber ist Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Was passiert da? Erstens wird uns da bewusst, dass es ein Prozess ist. Wir werden Jesus in uns, durch seinen Geist, bewirkt das, dass die Herrlichkeit in uns sichtbar wird. Herrlichkeit, wir erinnern uns, der Charakter von Gott. Also in uns strahlt Jesus und wir werden verwandelt, nah in sein Bild, bis wir einmal im Himmel werden vollkommen sein und werden Charakterzeug von Gott haben. Was ist unsere Verantwortung? Unsere Verantwortung ist, dass wir Jesus darum geben, dass er darf unser Herz, unsere Gedanken verwandeln. Und je mehr wir in dieser Beziehung mit Jesus unterwegs sind, desto mehr kann seine Herrlichkeit in uns zum Zug kommen. Und dann strahlen wir wie wunderschöne Lichter in dieser dunklen Welt. Aber wir müssen uns bewusst sein, Jesus macht es, nicht wir. Es ist ein schmaler Grat, es gibt immer wieder rechthaberische Christen. Sie sind verbittert, nicht weil sie schlecht meinen, aber weil sie es versuchen, aus ihrem eigenen Grund rauszusetzen. Aber wir dürfen uns ganz Jesus hingeben und er wird es in uns bewirken. Und das ist die Grundlage für den nächsten Sonntag, wo wir weiterfahren werden. Wie können wir jetzt die frohe Botschaft ganz praktisch im Alltag zu leben? Ich möchte noch beten, Ben darf gerne vorkommen oder du kannst den Trahel holen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, ein unglaubliches Evangelium, das du uns da weitergibst. Es ist die frohe Botschaft. Es ist deine Gnade und dein Geschenk, dass wir es nicht mehr machen, sondern dass du deinen Sohn geschickt hast, der das ganze Gesetz erfüllt hat. Und dass du uns seine Gerechtigkeit zurechnest. Herr, ich bitte dich, dass wir die ganze Theorie in unserem Herzen dürfen verstehen und dass wir wirklich von Herzen dürfen singen, du bist immer grösser, immer höher, immer weiter. Herr, ich bitte dich, dass du uns immer wieder neu in uns wirkst und das gute Werk, das du angefangen hast, auch vollenden wirst. Und Herr, wir bitten dich, dass du auch unseren Herzen Raum überkommst, damit deine Herrlichkeit sichtbar wird. Immer mehr. Wir wollen mehr von dir. Wir brauchen dich. Herr, mach uns immer mehr bewusst, wie sehr dass wir dich brauchen. Und wir danken dir für die wunderbare Tat, die du am Kreuz für uns vollbracht hast. Wir wollen dir alle Ehre geben. In Jesu Namen. Amen.